Ja, lieber Lothar, guten Tag in Wien
Ja,
wieder.
hoch einmal. Weißt du, was das ist?
Ja, ich könnte jetzt, ich habe mich ja vorbereitet auf die Episode, ne? Und da könnte ich jetzt einen Querverweis herstellen zu einem Link, den ich dir geschickt habe. Das mache ich später, aber das ist, wenn die Leinen der Segelmasten gegen den Segelmasten schlagen.
Super. Es ist die Leine des Fahnenmasten, aber da bist eng genug dran auf einer Fahnenstange in Alaska auf einer Insel, die keiner kennt.
Wunderbar. Ich meine, du hast natürlich die Fachtermini als Erfahrener mittlerweile ja schon, wie sagt man denn dann, Bereisender der Weltmeere in Nord- und Südpolrichtung.
Ja, ich fahre ja nur mit. Ich hätte mir ein Schlauchboot anbinden sollen, losbinden sollen
Oh
und habe
nee.
na, keine Ahnung, wie das geht. Also ich bin da wirklich passiver Gast. Aber ich habe da noch was auch noch Zweites. Das ist ein pubertierender Seelöwe.
Oh, schön.
So, und solche Geräusche kann man schon sehr nett aufsammeln. Das ist
Auch
halt.
schön. Und ich hätte aber das, jetzt habe ich mich natürlich so nicht vorbereitet. Ich hätte im Angebot einen Wal, der über sein Luftloch,
Ah,
also wirklich
ausschnaubt.
richtig schnaubt, genau, wie das sich anhört, das wusste ich nicht, bevor ich es nicht selbst gehört
Ja,
habe. Und
schön.
das ist wirklich auch beeindruckend. Also
Ja. Na, das,
richtig.
ja. Und ist einfach sympathisch. Also da ein bisschen nach Klängen zu suchen und ich sage jetzt gar nicht Geräusche, weil ich finde, Geräusch ist eigentlich despektierlich. Ich habe noch eins. Ach so, das ist meiner
Ist auch.
bescheidenen Kabine.
Nein.
Aber es wird dann
Die
irgendwann eine
Unterhaltung.
Unterhaltung, genau, auf die billige. Es gibt dann auch ein Quietschen vom Schiff, so viel ich weiß.
Ah.
Genau.
Oh ja.
Das zieht und zerrt an den Leinen, weil der Sturm so weht und das Schiff ist angebunden an der Piermauer in Nome in Alaska. Und es geht die ganze Nacht und man gewöhnt sich dran.
Aber ich finde, das ist fast ja auch noch beruhigend, ja, dass
Ja,
man so ein
absolut.
Feedback bekommt von dem Gehäuse, sage ich jetzt mal,
Ja.
in dem man da seine Nacht zubringt,
Definitiv.
dass da jemand oder etwas da ist, das einen sozusagen
Hält.
hält.
Ja,
Genau.
ganz, ganz,
Ja.
absolut. Na, lustig,
Ja.
wie du das sofort einordnest auf den Platz, wo ich es gerne hintun würde auch, ja.
Siehste, also wir sind doch schon ein bisschen eingespielt aufeinander nach jahrelanger Podcast-Episoden-Folgen, die wir immer wieder mit großen Unterbrechungen,
Ja.
aber doch immer wieder aufnehmen,
Und man kann
weil
den
ich mich.
Erfolg nicht aufhalten. Also die Downloadzahlen steigen ständig. Wir müssen liefern, Elisabeth. Was liefern wir heute?
ja, heute die Instrumentalistinnen, Spezialistinnen.
Ja, auf das habe ich mich gefreut. Wirklich mit der weiblichen Form.
Also. Interessanterweise fand ich einige, also ohne mich groß bemühen zu müssen, weibliche Spezialistinnen im neue Musikinstrumentalbereich. Ich habe jetzt mal frecherweise die stimmaffinen Musikerinnen und Musiker ausgeschlossen, einfach weil es den Rahmen sprengen würde. Und wir hatten Stimme in diversen Episoden schon etwas mehr behandelt. Und nein, ich schließe die Männer nicht aus oder die männlichen notierten, konnotierten Instrumentalisten, Spezialisten.
Ach so, das heißt, wir reden tatsächlich über die Instrumentalistinnen und Instrumentalisten und alle, die da dazwischen sind.
Genau. Und vor allem über die auch, und das wollte ich so ein bisschen in den Fokus rücken, diese Episodenreihe oder nicht Reihe, in dieses Episodengespräch. Die sich auf etwas Besonderes fokussiert haben oder die etwas Besonderes ja, in ihrem Schaffen tun und das über längere Zeit tun und somit eine gewisse Spezialisierung erlangt haben.
Und sich einen Ruf erarbeiten.
Ja, auch. Und auch eine Bezeichnung. Also sehr oft so, dass wenn man etwas mal ausprobiert und es gut findet, also auf welche kreative Art und Weise auch immer, dann ist man ja noch nicht unbedingt jetzt ein Spezialist oder eine Spezialistin für etwas. Aber wenn man das wiederholt und dadurch so eine, ja, eine Stabilität auch erlangt, dann kann man doch früher oder später von Spezialistin sprechen.
Und was bist du für eine Spezialistin?
Ja, ist eine gute Frage. Ich habe da auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich bin ja sozialisierte Blockflötistin und komme da so automatisch etwas aus dem alten Musikbereich. Die Blockflöte ist ja doch ein historisches Instrument mit ja, viel Innovationsgeist und Kraft, die auch viel Zeitgemäßes darauf entwickelt hat, aber eben auch zeitgemäße oder zeitgemäß nahe Instrumente entwickelt hat, also Erweiterung von Spieltechniken über eben Instrumentenbau, über die Erweiterung des Instrumentenbaus, hatten wir auch schon eine Episode. Mhm. Und ich würde mich aktuell da verorten, wo ich andere Medien mit einsetze, aber nicht Medien im Sinne von Video oder Visuals, sondern ich spiele aktuell sehr gerne im Wasser oder mit Wasser, also die Blockflöte oder Blockflöten im Medium Wasser. Mit einem Hydrophon auch unter anderem abgenommen, verstärkt. Mhm. Und Distorted Recorder, also so ein bisschen ein Effektgerät mit anzuschließen, um ja eine Filterwirkung zu erzielen, die mir auch sehr viel Spaß macht. Aber
Spezialistin, das Instrument ist dann hin, oder?
Nein. Ja, das genau. Also nicht so wie bei Jimi Hendrix, der dann schlussendlich seine Gitarre verbrennt, aber mit einem Tonabnehmer und das alles ganz sanft digitalisiert, effektiert.
Aber warte mal, du spielst das Instrument im Wasser oder draußen?
Also sowohl als auch.
Also ich könnte es ja verstehen, wenn du jetzt mit dem Körper im Wasser bist, weil es ist auch heiß genug derzeit. Und du hast wunderbare Fotos gepostet übrigens von dir im Wasser, also in aller Bescheidenheit, ja, das ist echt fesch.
Ja, hat auch wirklich einen ganz, ganz angenehmen sozusagen Fotografen, einen alten Freund.
Aber wo ist da jetzt die Flöte oder der Rekorder?
Also wenn es die Temperaturen zulassen und es sozusagen ein Outdoor-Recorder-Playing-Session gibt, dann sitze oder stehe ich tatsächlich im Wasser, sodass ich die Flöten auch ins Wasser eintauchen kann oder untertauchen kann oder ganz sozusagen knapp unterm Labium blubbern oder auch Windgeräusche einfangen kann, die dann übers Wasser ziehen. Aber es gibt auch so Möglichkeiten in einem Wasserbecken oder ich habe so eine Waterbox, die mir dann auch im Wohnzimmer oder in meinem Studio sozusagen dazu dient, dass ich die Flöte eintauchen kann, als Verkürzung eigentlich der Rohrlänge auch. So, ich kann es wie Sandy machen.
Ah, genau. Das war interessant.
Ja, ich habe jetzt nur die Waterbox gestern aufgebaut und noch nicht mit Wasser befüllt. Das sind doch über 20 Liter. Und das tut mir jetzt ein bisschen leid, sonst könnte ich das präsentieren, aber ich kann es verlinken. Es gibt eine ganz wunderbare Aufnahme mit Gerald Fiebig und mir, ein radiophones Werk, das wir vor einem guten Jahr uraufgeführt haben. Und da werde ich das auch oder spiele ich das auch, das Instrument im Wasser.
Also Spezialistin für Medien mit Rekorder und jetzt speziell im Wasser auch. Hast du es gerade im Medium Wasser? Nein, das ist jetzt
im
Wasser.
Medium Wasser.
Verstehe.
Doch,
das
im
heißt
Medium Wasser.
Das heißt Medium Wasser. Verstehe.
Genau. Und wenn ich das jetzt professionell bezeichnen würde, dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen, das wären Extended Music Practices.
Du bist also eine Extended Music Practitioner.
Yes. Indeed.
Wow. Das ist gut, gefällt mir gut. Super. Ja, ist gut.
EMP, sagst du gerade?
Extended Music Practitioner, ja.
Okay, weil EMP ist auch eine Bezeichnung für elementare Musikpädagogik. So.
Dann passt ja eh dann.
Passt auch.
Aber genau. Ja, verstehe. Andere Spezialistin noch, wofür, für was anderes auch noch?
Also die Frage ist, worauf du hinauszielen möchtest. Also ob ich als Instrumentalistin, als Musikerin mich noch auf etwas Besonderes spezialisiert habe. Ja, auf schon auch auf das Geräuschhafte und Rauschhafte am Blockflötenkopf, vor allem auf dem Petzold. Bassblockflötenkopf, Inside, Rauschen im Kopf, innen, drinnen sozusagen auch Ton abgenommen. Also das Rauschhafte, das Geräuschhafte Blockflötenkopf. Mhm. Darüber habe ich auch geforscht im Rahmen meiner Masterarbeit und jetzt versuche ich das auch verstärkt ästhetisch-musikalisch einzusetzen. Mhm. So das Blockflötenkopfrauschen ist schon vielleicht auch so eine Spezialität von mir, genau.
Und das ist ja immer so eine Geschichte, wie man dann von außen beschrieben wird, wenn man wo auftritt. Was sagen die Leute von dir und ist das manchmal richtig?
Also
und oft falsch?
Nein, also falsch würde ich jetzt eigentlich gar nie bezeichnen, weil die Wahrnehmung des Gegenübers ist immer richtig, also auf Perspektivenhöhe sozusagen der Wahrnehmung.
Interessant, ja.
Mhm. Meistens ist es ein Feedback, das darauf abzielt, dass die Spielhaltungen und auch die Perspektiven, die man dann auf mich hat, auf der Bühne als Musikerin, dass die interessant sind, weil man eben so dieses klassische, jemand bläst in den Schnabel einer Blockflöte und dann kommt ein schöner Ton raus oder eine Melodie, dieses Klischee sozusagen erstmal nicht bedient wird von mir. Mhm. Schon auch, aber nicht vordergründig. Und deswegen ist es eigentlich immer auch so ein Aha-Effekt und auch eine Neugierde und eine gewisse Form von auch Staunen und manchmal auch Bewunderung. Also durchschnittlich meist positiv.
Mhm. Ja, es war mir wirklich wegen der Ankündigung, weil das ist, da wird oft daneben gegriffen letztlich, weil unter den Umständen einfach es nicht klar ist, wen man da vor sich hat.
Ja, also da hast du recht und ich finde es auch manchmal gar nicht so einfach, in so Vorankündigungen, Programmnotizen oder auch in so kurzen, knappen Ankündigungen auf Social Media so griffig formulieren zu können, was man da tut und was man eventuell erwarten kann zu hören. Andererseits ist vieles andeutungsweise möglich vorherzubestimmen, aber manches in Kombination mit so exotischen Instrumentaltechniken auch oft gar nicht so einfach vorherzubestimmen, wie es dann schlussendlich wirklich wirkt. Mhm. Also in welchem Raum, mit welcher sozusagen Raumakustik, auch wie ist die Aufstellung mit dem Publikum, wie viel Einsicht haben sie auf das, was man gerade tut? Oder genau. Sehr schön.
Bio-Kistel kommt. Dost war schon da.
Und ja, also das Formulieren oder das Beschreiben, das Verschriftlichen, was man als Musikerin tut, ist oft gar nicht so einfach und da halte ich mich lieber etwas zurück, um ehrlich zu sein.
Also da bist du nicht rauschhaft.
Also
fabulieren und formulieren. Weil man ist dankbar als Journalist, sage ich jetzt mal, wenn man da schon ein paar Vorschläge hat. Und da darf man ruhiger reingreifen in die Kiste.
Ja, ich finde es gut, dass du das jetzt nochmal ansprichst, so dezidiert, weil wenn ich so mich zurückbesinne in so meinen Anfängen als Musikerin nach den Studienjahren, so in den 2000er, Anfang 2000er, Ende 1990er Jahren, habe ich vielleicht auch noch mehr Affinität gehabt zu formulieren, auch noch mehr Sendungsbewusstsein, so das Gefühl gehabt, ich kann etwas bewirken oder ich muss etwas aufbrechen können, damit die Wahrnehmung des Publikums geschärft oder eben auch die Bereitschaft verstärkt wird, sich auf das einzulassen, was ich mache und vielleicht auch mit der Sicherheit der Jahre als professionelle Musikerin wächst dann auch so ein bisschen die legerere Haltung, etwas einfach zuzulassen, was auch immer.
Und genau. Andere Stufe ist noch, auch falsche Zuschreibungen dann nicht ständig korrigieren zu müssen, dann sollen sie halt Professor sagen.
Genau, also es hat auch ein bisschen was mit Zeitmanagement zu tun, ehrlich zu sein, je mehr Text man schreibt, desto mehr muss man korrigieren.
Schön.
Naja, schon.
Kann man auf ein T-Shirt drucken.
Also wir sind ja beide auch Pädagogen und also da müsste man vielleicht ein bisschen aufpassen.
Ja, ich habe nämlich gerade einen Podcast gehört an Jung und Naiv, Folge 676 mit der Philosophin Rahel Jägi und Da haben Sie lange am Anfang gesprochen, wie Sie sich selbst bezeichnet. Als Philosophin, da hat sie sich ein bisschen gewehrt, obwohl sie es eigentlich ist. Und dann geht es um die kritische Theorie. Und da gibt es auch eben so Zugehörigkeiten, die dann von außen zugeschrieben werden oder von ihr selbst oder eben, was man dann ablehnt, was man nicht ist. Und in diesem Kreis gibt es dann auch keine offiziellen Aufnahmeverfahren. Irgendwann, wenn man einmal veröffentlicht in diesem Gebiet, dann wird man als solche, als kritische Philosophin bezeichnet, egal wer da jetzt dabei ist, sonst auch noch oder nicht. Aber ist nicht trivial und haben es lange geredet und war eben super interessant und finde ich jetzt einmal auch ein Teil der Geschichte, wenn es nicht zum Inhalt gehört.
Ja, finde ich auch. Also kann ich dir beistimmen. Ich meine, ich habe heute auch noch, bevor ich online gegangen bin, alles eingestöpselt, um mich mit dir verbinden zu können im Gespräch, nachgedacht. Oder nicht nachgedacht, sondern es kam so diese Verwunderung, ebenso jetzt nach diesen Jahren an Gesprächsthemen, die wir verhandeln, dass die neue Musik, die zeitgemäße Musik, die zeitgenössische Musik, die aktuelle Musik, wie auch immer man sie bezeichnet, so vielfältig und reichhaltig ist. Und ja, dass mir so ein Wohlgefühl vermittelt, dass es im Grunde genommen alles einfach Angebote sind an, ich sage jetzt mal wirklich so ein bisschen groß gefasst, Angebote an die Menschheit. Ja.
Und es ist auch wirklich das interessantere Angebot. Also ein Konzert oder eine Aufführung mit neuer Musik ist einfach, wenn man gut drauf ist, also jetzt, dass man es aufnehmen will, einfach spannender, finde ich.
Ja, also ich sage jetzt mal, es gibt vieles, was den Horizont erweitern kann.
Ja, genau, so.
Den eigenen Horizont erweitern kann.
Ich fahre aber schon mit dem Fahrrad und dem Lautsprecher derzeit durch Wien und habe Sommermusik drauf. Also,
also ich war auch mit meinen Kindern auf Island unterwegs, viel auch dann doch Autostrecken gefahren und musste das dann oft eindämmen und sagen, bitte können wir jetzt endlich, weil die waren so glücklich, dass sie ihre Telefone mit dem Auto, mit der Autoanlage verbinden können, weil wir selber gar kein Auto haben in der Stadt, in der wir leben. Und also die haben das genossen, dieses Autofahren mit sozusagen Vollbeschallung. Mhm. Und ich hätte immer gern die Ruhe gehabt. So. Ja, also das war so ein Kompromiss. So, ja, jetzt reicht's wieder und dafür dann.
Jeder darf eine Stunde auflegen.
Ja, genau. Oder eben oder auch eben mal ablegen. Die Stunde nie
genau, ja.
ablegen. Genau. Ja, aber lieber Lothar, ich habe ein paar Musikerinnen und auch Musiker gefunden, die für mich jetzt so, ja, in dieser Fülle an Auswahl, die es gibt, nicht nur in der Musik, sondern eben auch bei den ausübenden KomponistenInnen und auch InstrumentalistenInnen und PerformerInnen und habe ich ein paar ausgewählt, wirklich nur exemplarisch und bin gar nicht weit gekommen oder schon auch, nämlich zu Werner Puntigam, der Posaune und Muschelhorn spielt und ich finde das ganz wunderbar, die Kombination A, B, improvisiert sehr viel, auch mit etwas zum Teil präparierten Instrumentarien, spielt die Posaune auch mit Streichbogen und was ich ganz wunderbar finde, ist auch, wie er Muschelhorn spielt und mit welcher Technik er ganz professionell mit diesem Naturprodukt umgeht und eigentlich gar nicht so in die Ethik oder Meditativ-Musikschiene abdriftet, sondern immer auch so ein bisschen experimentell bleibt, das fand ich sehr schön.
Das Muschelhorn, das sind dann solche Töne, die man in einer Muschel, in so einer gewundenen Muschel, wo man reinbläst, so ein tibetisches Muschelhorn, so mit ich kann mir das vorstellen, wie es klingen müsste, habe aber jetzt kein Beispiel.
Kannst du die Links aufmachen, die
ich dir freilich geschickt hab? Du hast ein Beispiel, gell? Das wäre doch was man gerne so hören möchte.
Also es gibt auch.
Man muss immer aufpassen, dass es nicht mit Werbung losgeht und es geht wirklich wie immer mit Werbung los.
Ja.
Irgendwann.
Ich habe dieses Video auch ausgesucht.
Ja.
Weil Weil? Es ist verstärkt auch, also man kann das sehr gut hören. Es gibt auch in dem Video, das wir ja dann auch verlinkt haben,
Was?
Ein Video dazu, also ja. Es ist so ein bisschen multimedial. Das ist jetzt die Posaune noch. Und dann kommt ein bisschen später auch mal eine Passage, in der Muschelhorn spielt. Also er wechselt diese zwei Instrumente ab.
Das ist auch...
Genau, hier macht er auch viel Geräuschhaftes. Auch.
Das habe jetzt ich gemacht, dass ich mit dem Lautsprecher da am... Aber da ist jetzt eine Muschel vor seinem Gesicht, ja. Geräuschhaft. Ah ja, okay.
Genau, und das fand ich so schön, vielleicht auch, weil es so ein bisschen dem nahe kommt, was ich auf dem Blockflötenkopf auch gerne mache, aber durch diesen Trompetenansatz, den man braucht bei diesem Muschelhorn eben auch, hat man ja auch noch mehr Möglichkeiten über den Ansatz, auch Geräuschhaftes zu produzieren. Und wie gesagt, er verwendet in dem Teil seiner Improvisation jetzt gar nicht unbedingt das Muschelhorn als tonal bespielbares Instrument, sondern als geräuschhaftes.
Großartig, ja, also weil muss ja nicht sein.
Genau, und das finde ich eigentlich immer sehr bemerkenswert und auch ja, eine Auszeichnung, wenn sich auch Musikerinnen beschränken auf eine Möglichkeit der Ausdrucksweise und sich in diesem Segment einer spezialisierten Technik erstmal, ja, lustvoll auch bewegen und über die Beschränkung auch eine Freiheit und eine Fülle erlangen im Ausdruck. Mhm.
Ja, warum dann, hast du das ausgewählt? Weil, eben, wie du sagtest, also die Beschränkung schon das Spannende eigentlich ist.
Genau. Und die Verbindung natürlich von diesem herkömmlichen Instrument Posaune, das so eigentlich wahrscheinlich die allermeisten Menschen, vor allem auch im alpenländischen Raum, gut kennen, dass er auch sehr experimentell behandelt oder eben auch Extended Techniques verwendet, eben auch die Posaune anstreicht und präpariert und in Verbindung mit dem Muschelhorn ein sehr archaisches Instrument und ein sehr, ja, vielleicht doch auch über die Blasmusik konnotiertes, ja,
kambrisch.
Wohlbekanntes.
Wie?
Wohlbekanntes
Instrument. Ein kambrisches Instrument aus Carbon irgendwie, so mit eben kalkhaltig aus den Urmeeren.
Ja, schön.
Plötzlicher.
Genau. Ja, ich würde jetzt einfach die Liste weiter abhandeln, die ich vorbereitet habe, lieber Lothar. Mhm. Und dann wären wir bei Rebecca Lane. Mhm. Und die fand ich auch, also es war eine Empfehlung eines befreundeten Komponisten und Musikers, die sich besonders mit Mikrotonalität auch beschäftigt. Und wie ich so in meiner, ich sage jetzt mal, Einführung geschrieben hatte, so einerseits für mich, aber auch für unsere Zuhörer zum Nachlesen, dass viele Musikerinnen auch Kooperationen, oft jahrelange oder jahrelange Zusammenarbeit mit Komponisten ihnen eingehen und auch in dieser Zusammenarbeit eine gewisse Form von Spezialisierung erlangen. Und bei Rebecca Lane ist es unter anderem auch Catherine Lamb. Und sie spielt in der Aufnahme, die ich auch geschickt habe, eine Quarter-Tone-Bassflute. Und das ist im Grunde genommen auch wirklich ein neu entwickeltes oder weiterentwickeltes Querflöteninstrument mit einer sehr ausgefeilten Klappentechnik, sodass man eben nicht nur Halb- und Ganztöne spielen kann über Klappenbewegung, sondern eben auch über Fingerbewegung und Bewegungsabläufe, Griffmuster.
Mutu infinitas, Catherine Lamb. Minute 2. Begegnen sich zwei Töne, zwei Tonlinien.
Genau, es gibt noch einen Kontrabassspieler, der eben auch sich in diesen mikrotonalen Linien bewegt. Und im ersten Moment, wie ich diese Melodie oder dieses Stück gehört habe, war ich ganz schnell auch assoziativ in der sehr alten Musik, auch in der mittelalterlichen Musik, wo es eben auch über die Intonation, wie die Halbtöne und die Ganztöne, wie die geführt werden, also ob sie sehr klein oder sehr hoch, sehr groß geführt werden, auf den nächsten Ton hin oder von einem Ton weg, so mir die Mikrotonalität eigentlich über die sehr frühe Musik, auch sehr frühe europäische Musik, eigentlich wie ein bisschen vertrauter vorkommt als vielleicht Musikerinnen oder Zuhörerinnen, die hauptsächlich in der vielleicht klassischen, romantischen Musik zu Hause sind.
Du, und Mikrotonalität als Begriff haben wir schon mal erwähnt in einer Episode, aber wie wird es das kurz?
Ja, so definieren. Die Tonabstände von einem zum nächsten sich manchmal nur um ein paar Cent sozusagen verschieben. Würde man jetzt ein Griffloch, ein Finger zum Beispiel diatonisch wechseln, also so ganz so klar einen Finger heben, dann wäre es ein Ganzton, je nachdem. Ja. Und wenn man zum Beispiel jetzt ein Griffloch nur minimal öffnet, dann wird sich auch der Ton nur minimal höher oder tiefer gestalten, und das ist aber genau definiert, auch in Zeichen, und es schaut zum Teil sehr, soll ich denn sagen, wild aus. Ja, genau. Aber über ein Instrument, das eben auch mikrotonal gestimmt ist, lässt sich eben auch über Griffverbindungen viel bewerkstelligen, und man muss nicht so viel tricksen sozusagen.
Ja, aber die Frage ist genau, das haben wir mal besprochen, über die Notation und sich das erarbeiten und wie viel Freiheit man dann als Instrumentalistin hat, das auch auszuführen und zu variieren oder eben sich genau an die Dinge halten muss.
Genau, also ein Komponist und oder eine Komponistin wirklich auch genau ausnotiert, was er oder sie hören möchte, dann ist es schon, wenn man als Musikerin dann entscheidet, dieses Stück zu spielen, eine Verantwortung, das dann auch mit bestem Gewissen zumindest zu versuchen auszuführen und manchmal vielleicht auch entscheiden zu müssen, dass es ein, ja, dass man vielleicht noch nicht die höchste Qualität erreichen kann und eventuell das dann auch kundtut, formuliert, auch ehrlich damit umgeht, wenn man ja noch nicht Höhepunkt der Interpretation angelangt ist. Mhm. Aber das passiert eigentlich so gut wie kaum. Mhm. So kenne ich eigentlich nicht, dass jemand auf der Bühne dann ehrlicherweise sagt, das klingt jetzt anders als der Komponist oder die Komponistin das sich vorgestellt hat, weil ich das noch nicht so spielen kann. Mhm. Also, aber wär mal ein Ansatz, vielleicht darüber nachzudenken, ob man sowas nicht auch tun kann.
Ja.
Öfter als
geplant. Eben.
Öfter als geplant, genau. Genau. Aber wie gesagt, ich find diese Spezialistinnen, die sich mit Mikrotonalität beschäftigen, die Musik oft ein bisschen fluid. So, man wird immer so ein bisschen nach rechts, nach links, nach oben, nach unten gebeugt, ein bisschen gebogen, ein bisschen so wie in der Physiotherapie, wenn man so, oder in der Massagetechnik, ein bisschen da und ein bisschen dahin gebogen, so sanft bewegt. Ich finde das sehr organisch eigentlich, ja. Und das gefällt mir auch an dieser Art von Spezialisierung.
In der Shiatsu-Stunde wird man ja ein bisschen immer wieder gezupft, finde ich, und das führt ja zur Zither, die man auch zupft.
Ja, sehr gern.
Ja, sehr gern, aber du weißt nämlich, wohin es jetzt geht, gell? Deswegen sagst du sehr gern. Ich habe gehofft, du würdest jetzt noch eine Brücke schaffen.
Eine elegante.
Ja, also, auch eine aus Holz und brutalem Beton gern, aber eine Brücke.
Eine Brücke. Also das gezupfte Instrument Zither, das ist auch etwas, was man so, also ich meine, sag du mal, wo schiebst du die Zither als Instrument hin, sozusagen?
Ja, kurz vor der Hölle. Also ich habe Zither gelernt und irgendwie war das so Endstation Frachtenbahnhof. Aber hören wir uns das jetzt mal an. Da. Nichts fallen lassen.
Gott sei Dank habe ich da Möglichkeiten, von denen er nichts weiß. Aber ihn interessiert sowieso nur eins. Wo er seinem nächsten Opfer auflauert. Er beobachtet es kurz. Und schon packen die Krallen des Greifers zu.
Der Greifer. Der Greifer ist ein Jäger, ein Kopfjäger. Aber unter den Jägern ist er ein Außenseiter. Er arbeitet am Rande des Gesetzes, aber mit tödlichem Erfolg. Denn er hat den Instinkt einer Raubkatze. Alles, was ich plane und alles, was ich ausführe.
Ja, und da gefällt mir die Zither wieder ganz gut, die man da mit seinem Metallring anreißt, die Saiten, die man am Daumen stecken hat. Ja, verstehe. Mhm. Ja, das ist ja Gordon Kempe oder Kempe, ja.
Also ich hatte ein Interview gehört, genau, also dieser
Mensch. Im Radiokulturhaus in Wien.
Genau, spricht schon auch Deutsch, also vielleicht spricht man ihn dann auch Deutsch aus, aber muss nicht unbedingt sein. Ja, ich fand in dem Hörbeispiel eben auch die Verbindung mit Sprache, mit diesem assoziativen, fast hörspielartigen Einstieg in das Stück auch schön, interessant.
Mhm. Mhm. Ja, ja.
Und
warum haben wir das jetzt gehört? Oder warum?
Ein Zither-Trio eben auch performt. Mhm. Und also mit alpenländischen Zitterklängen, das eigentlich nicht viel zu tun hat. Es wird dann später auch etwas brachialer, die Zitterspielerinnen. Es ist eine Reinhilde Gamper und ein Leopold Hurt und ein Martin Malaun, die dann auch ja, mit voller Hand auf die Zither einschlagen. Sie nicht unbedingt streichen, aber schlagen, ähnlich vielleicht wie die Schlagtechnik bei einer Gitarre, nur eben dann in der horizontalen und auch verstärkt, etwas affektiert, live elektronisch vielleicht bearbeitet, das kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber in jedem Fall gibt es Hall drauf und ein paar Effekte, die das Ganze so etwas bedrohlicher wirken lassen, als es vielleicht klingen würde, wenn die Zither unverstärkt spielt oder gespielt wird.
Ja, man kann ja interessanterweise auch mit 50 Messern spielen. Und das ist schon wieder jemand anderer.
Genau, da darfst du mal versuchen, den Namen richtig auszusprechen.
Ja, welcher wäre es denn?
Ja, der Stephen Frolics.
Ah, verstehe, genau, da habe ich jetzt, verstehe. Naja, das war doch perfekt, was du jetzt gesagt hast.
Und da fand ich die Bezeichnung auf seiner Website mit Komponist, Interpret und Erfinder neuartiger Instrumente.
Mhm, schön, ja.
Reizvoll.
Ja.
Vor allem dieses Erfinder neuartiger Instrumente.
Ja, das ist sehr schön. Mhm.
Genau.
Ein bisschen,
weil es,
so ein bisschen nach dieser Zeit, wo man eben neue Tinkturen erfunden hat und oder zu, gerührt hat. Also so ein bisschen noch in der Drogerie auch mit neuartigen Getränken punkten konnte oder wollte.
Ja, oder vielleicht eben auch wie das Saxophon, das als offiziell letztes wirklich neu erfundenes Instrument gilt, das glaube ich in Anfang der, das lehne ich mich weit aus dem Fenster, habe ich nicht recherchiert, aber ich schätze mal Mitte des 19. oder ausgehenden 19. Jahrhunderts. Oder ist es schon im 20. Jahrhundert erst entwickelt worden? Also ich schätze mal 1900 plus minus, dass der Herr Sachs das Saxophon entwickelt hat. Und ich fand auch die Beschreibung sehr schön, die er selber auf seiner Website formuliert hat, nehme ich an, über eben, wie er mit neuen Instrumenten arbeitet, so zuerst improvisatorisch und dass dann Phasen der Arbeit mit kompositorischen Skizzen folgen. Und das ist eine Arbeitsweise, die ich von mir selber auch gut kenne. Mhm. Und dass eben, wenn man im Laufe der Zeit diese Präzisierung erreicht, dass man Strukturen definiert, auch wiederholen kann, dass dann eben auch so neuartige Instrumente ein dezidiert eigenständiges musikalisches Bewusstsein auch generieren. Und dann beginnt im Grunde genommen auch für mich die Spezialisierung oder der Spezialisierungsprozess. Und das fand ich da sehr schön beschrieben.
Sag, und da hat sich jemand auf ein sehr, sehr kleines klavierartiges Ding spezialisiert und das Ganze heißt Sequitur 5. Sie spielt vor einer leeren, dreifachen Zuschauerreihe, was auch sehr interessant ist. Sag, kennst du noch diese Experimente, wo man Spielkarten mit Wäschekluppel an die Fahrradspeichen montiert hat?
Oh, nee.
Das musst du mal probieren.
Echt?
Ja, lass das wen ausführen. Und das streift dann regelmäßig, je nachdem, wie man fährt, und hat ein typisches Geräusch, je nach Spielkarten.
Das ist ja interessant. Das wäre wirklich auch so eine Sommerradtour Klangperformance.
Genau. Ja, nämlich mit drei Rädern, weißt du? Und die dann umeinander kreisen können in der, in der Fußgängerzone in Ulm.
Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich Sequitur 5 war oder.
Toy Piano and Electronics. Isabel Etten, und jetzt hört bei mir die Schrift auf.
Ettenauer.
Ja. Genau,
das arbeitet sie viel und über Jahre auch immer wieder mit Karl-Heinz Essel aus Klosterneuburg zusammen, einem Komponisten, mit dem ich auch ein ganz wunderbar, aufschlussreiches Interview geführt habe im Rahmen auch meiner Masterstudienforschungsarbeiten. Und der hat schon viel und immer wieder auch für Toy Piano geschrieben und das. Ja, dass dieses Instrument war für mich eigentlich nicht existent.
Da, Toy Piano and Electronics, Isabel Ettenauer plays Sequitur 5. Ich glaube, jetzt vielleicht sind wir jetzt auch an der richtigen Stelle, die du ausgewählt hast. Hört sich auch noch Glasstäben an.
Genau. Es ist ja eben auch im Vergleich, ja, das war jetzt das richtige Hörbeispiel. Man hört auch die Elektronik und auch die veränderten, live elektronisch veränderten Klänge.
Ein Computer steht nämlich daneben, ja.
Genau. Und das Toy Piano ist ja ein Instrument, das sozusagen über Tasten diese Klangstäbe sozusagen anzupft oder schlägt sogar.
Und hat so drei Oktaven oder zwei Oktaven.
Genau. Und ich fand die Spielhaltung so
berührend.
Ja, berührend, ja. Ja.
Mhm. Klanglandschaften.
Genau. Und weil man ja tatsächlich als Spielerin da auch, je nachdem, ob das Instrument irgendwo draufsteht oder so wie in diesem Video, dann man so auf einem kleinen Hocker davor hockt und so fast sich ein bisschen zusammengekrümmt und ja, eine ganz, die Physis so eine ganz eigene Ausdruckskraft auch mit impliziert, also wie man da sitzt vor diesem kleinen Ding. Ja, genau.
Und ganz eine andere Richtung. Tabea Zimmermann hast du ausgewählt. Vom Sinfonieorchester des Hessischen Rundfunks.
Aber sie spielt hier von Györgyi Kurtág.
Genau.
In Nomine Allongherese. Ein Solo für Bratsche.
Ja, das lege ich heute auf, wenn ich durch die Stadt fahre.
So die Schwere der Hitze,
ja, einfach,
die Bratsche.
Weißt du, da bleibt man dann bei der Ampel wieder mal stehen, wo alle warten müssen. Und ich denke, das kann man sich schon einmal leisten auch.
Allerdings. Ja, die Bratsche, bevor du mich fragst, wieso ich Tabea Zimmermann und das Instrument Bratsche ausgewählt habe, in dieser Kombination von Interpretin und Instrument, weil die Bratsche doch tatsächlich oder Viola als sozusagen die größere Schwester der Geige oft so ein kleines Schattendasein im Orchester führt oder auch, ja, zumindest früher öfter so etwas abfällig oder etwas leicht belustigt beschrieben wird, wenn jemand unter Anführungszeichen eben als Geigenvirtuose oder Virtuosin oder erste Primgeigerin nicht so, ja, kompetent genug ist, dass man dann auf die Bratsche wechselt, weil das Instrument so ein bisschen oft, zumindest in der klassischen oder auch in der romantischen Musik, so als Füllinstrument auch behandelt wurde von Komponisten, so als Klangfläche, weniger als solistisches Instrument.
Eine Spachtelmasse des Orchesters.
Ja, wobei das so unglaublich einen schönen Klang, ja, also so einen warmen, weichen und trotzdem aber noch als Bratsche, also als Handgeige zu benutzen und nicht als Kniegeige. Und Tabea Zimmermann hat einfach das Instrument auf ein international höchst, ja, bedeutsames Instrument gehoben, unglaublich viele Uraufführungen gespielt, für sie wurde unglaublich viel dezidiert auch komponiert und sie ist trotzdem eine geblieben, die so im klassischen, ich sage jetzt mal vielleicht im High-End-Konzertgeschehen ganz vorne steht und ja, also noch wenn ich differenzieren müsste, würde ich sie schon als Virtuosin, als Geigen, also Bratschenvirtuosin bezeichnen, so die Stilrichtung an Musikerpersönlichkeiten.
Virtuosin, ja. Find ich gut, dass dabei ist.
Weil, in jedem Fall.
Na, auf jeden Fall, ja.
Ja. Und so die Bratsche auch als virtuose Soloinstrument so unumgänglich etabliert hat.
Unumgänglich, ja. Du, was ist das für ein Wort virtuos? Woher kommt das? Aus welcher Ecke kommt das? Kluge,
ja.
Kluge in der, wo ist mein Kluge? Also, die Herkunft der Wörter.
Der Alexander, nee.
Nein, nicht Alexander, sondern, ich habe keine Ahnung, der heißt nur Kluge, ist ein dickes blaues Buch und wann immer man die Frage hat, woher kommt dieses Wort, dann schaut man im Kluge nach. Das kann man auch gut aufs Klo geben, weil immer so kleine Einheiten eben super interessant sind. Kann man echt, das ist eins der Lexikas, das man, oder Wörterbücher, das man lesen kann. Aha, und da würde man jetzt nachschauen. Warte, das teilt sich aus. Ich bin gleich da.
Ja, alles gut.
Wie virtuos.
Kluge Lexikon. Ich warte jetzt auch wirklich tatsächlich, bis Lothar das blaue kluge Lexikon aus der
Toilette
geholt hat. Ich habe unseren Zuhörerinnen so. Jetzt auch erklärt, dass du das jetzt gerade aus der Toilette holst.
Na, das war im Wohnzimmer. Das ist
okay. Achso, okay, dann muss ich revidieren.
Es sollte eigentlich dorthin, ja.
V wie virtuos, ne? Wollten wir wissen.
Verruft.
Vogel V. Muss ich dann immer dazu sagen?
Virtuose.
Fenster F.
Ja, entlehnt aus dem italienischen virtuoso, eigentlich tüchtiger, einer Substantivierung von virtuoso, tüchtig, zu italienisch virtu, Tüchtigkeit. Aus virtus eigentlich Männlichkeit, da haben wir's. Mannheit, zu wir Mann. Das Adjektiv ist entlehnt als virtuos. Ja, Abstraktum Virtuosität. Also kommt von Mann, liebe Elisabeth.
Ja,
also ohne,
und du sitzt das jetzt breit. Aus, du sitzt das jetzt aus, also ohne Fleiß kein Preis fällt mir noch ein und das tüchtig, eigentlich sagt man meistens oder früher wurde oft gesagt, das ist eine Tüchtige, also man hat irgendwie zu einer Frau, die viel gearbeitet hat, eigentlich so nie gesagt irgendwie so eine,
wie? Virtuosin.
Virtuosin, sondern so eine Tüchtige. Das, ja, ich würde es jetzt nicht weiter ausführen, aber es war jetzt nicht ein ganz von Herzen Kompliment. Nein, es war jetzt nicht das ultimative Kompliment. Genau.
Aha, nein, das stimmt schon. Aber wir sind da jetzt in einem Gebiet, was sicher interessant ist, weil ich habe jetzt ein Buch gelesen, keine Ahnung mehr, wie es heißt, von wem es war, aber diese Idee des Talents, da wird ein bisschen aufgeräumt. Das ist so eine statische Bezeichnung und man sagt ja auch oft, jemand hat einen grünen Daumen. Na, das ist eine Person, die halt regelmäßig um die Pflanzen schaut. Ob es gern tut oder nicht, wahrscheinlich tut es gern, sonst würde man es nicht machen. Aber das heißt, viel prozesshafter sind die Dinge, die man kann. Und natürlich wird man irgendwann gut, wenn man es gut macht, weil man es gern macht und oft macht. Und beim ersten Mal hört sich alles irgendwie kacke an oder schaut aus wie irgendwie. Und wenn man dann daher jemanden lobt, du bist eine Tüchtige, also oder du bist so ein Talent, dann ist eigentlich diese Prozesshafte weg und solche Lob sind nett, aber wurscht. Ja? Vor allem nicht viel wert, außer halt die Zuneigung, die dahinter steckt. Aber wenn jemand ein Bild zeichnet und man sagt, das ist ein schönes Bild, ja eh, weiß ich eh, ich habe es ja gezeichnet und es ist schön genug für mich. Und was man aber sagen kann, und das ist dann wirklich, wenn man von jemandem ein schönes Bild gezeigt kriegt, und was sage ich jetzt? Ja? Dieses Bild, und das wäre eine Möglichkeit, ermöglicht mir, zu einem besseren Menschen zu werden, ja, zum Beispiel. Oder weckt in mir den Wunsch, auch tauchen zu gehen, um die Tiefsee zu sehen. Das ist ein viel netteres Lob.
Braucht aber ein bisschen mehr Zeit vielleicht, also dass man das Betrachten und das Erleben nicht sofort in eine verbale Ausdrucksform gießen muss.
Ach, du meinst, dass man sagt, gorgeous ist eigentlich die kürzere Entgegnung oder großartig.
Ja, ein bisschen Zeit nehmen.
Na, warte mal, aber ich meine, wenn ich sage super, dann ist das alles, was ich an Schnelllob rausballere. Aber das ist es ja nicht wirklich, oder?
Also manchmal ist ein Affekt oder eine Emotion so stark, dass es nur unter Anführungszeichen zu kurzen, explosionsartigen Ausdrücken kommen kann. Ja, auch im Negativsinn. Ja. Also ich war wirklich, das muss ich jetzt auch noch schnell sagen, weil ich war so overwhelmed. Ich habe mir einen Kuchen bestellt aus einer Vitrine in einem Café in Reykjavik und es war das Gegenüber, das sich sozusagen nicht sonderlich um mich bemüht hat, also ein, ich sage jetzt mal, unfreundlicher Servicemann, der sich nicht die Mühe gemacht hat, mit mir an die Vitrine zu gehen, um zu sehen, wie ich mit meinem Zeigefinger auf eine ganz bestimmte Kuchenart zeige, weil ich nicht wusste, wie ich sie beschreiben soll. Gut, jedenfalls hat er mich gefragt, ob ich das und das meine, und ich habe dann ja gesagt. war auch schon etwas unterzuckert und saß dann an meinem Tisch mit meinen Kindern gegenüber und dann kam die Servicemitarbeiterin von hinten und hat mir, ohne mich anzublicken, irgendetwas zu sagen, mir von hinten den Kuchen sozusagen über die Schulter auf den Tisch gestellt und es war überhaupt nicht das, was ich erwartet habe. Und ich habe mich wirklich nur umgedreht. Das war nicht das, was ich bestellt habe. Nein, den kann das. Also ich war richtig, also ich war einfach empört, aber von Herzen aus dem Bauch heraus empört und habe sie nicht höflich angesprochen. Ja. Auch nicht höflich gefragt, ob man das umtauschen könnte. Ich war so erschüttert. Und ja, das kann einem schon auch passieren.
Und so was ist passiert?
Naja, also es stand dieser Kuchen dort erstmal, ich glaube, 15 Minuten am Tisch. Ich wusste nicht, was ich jetzt damit tun soll. Die Kinder hatten auch nicht wirklich Lust.
Sie hatten also nicht wieder mitgenommen, sondern?
Nein, sie hat ihn da stehen lassen. Und ja, schlussendlich hat dann der Phineas das Schlagobers gegessen und die Zuckerglasur runtergeschabt. Und ich habe dann so das darunter etwas, ja, in meiner Not.
Das würde ich jetzt mal als Scheitern am Kuchen bezeichnen. Vielleicht Scheitern am Service, aber letztlich ist es eine.
Also das war etwas, was einem auch passieren kann, wenn man in ein Konzert geht natürlich. Man erwartet völlig etwas anderes, aufgrund was für einer Beschreibung oder eben auch Nichtbeschreibung auch immer. Oder man wurde eingeladen und hat sich überhaupt nicht informiert. Und dann kommt man wohin und hat eine völlig, ja, andere Erwartungshaltung gehabt und kann dann auch wirklich enttäuscht sein. Also das kann einem wirklich passieren, auch in der neuen Musik.
Das war also eine Schleife, die du da jetzt gedreht hast. Ja,
ja, die kann man auch rausschneiden, ja, diese Schleife mit dem
Kuchen. Nö, vom Kuchen zur Enttäuschung in der neuen Musik, das ist doch großartig,
also
um bei diesem Begriff zu bleiben, gorgeous.
Genau. Ja, aber wir haben noch
Jaron Deutsch, ja.
Genau.
Gibt es?
Ja.
Okay. Ich habe da jetzt keinen vernünftigen Link, insofern, dass ich draufdrücke und es geht los, aber ich habe wenn ich ein bisschen was auswähle aus diesen unzähligen Videos, die es da gibt, durchaus etwas vorzuspielen. Oder hast du was Bestimmtes ausgewählt?
Ja, das war so ein Google Search. Aber das geht auch, was du jetzt gerade hast. Mhm. Doch, das genau das wollte ich eigentlich hören, sowieso.
Ich war gestern beim Ohrentesten und das war dann noch ein Element beim Test, dass man mir Geräusche ins Ohr spielt und immer lauter dreht und andere Frequenzen, so lang, bis es weh tut. Was sich jetzt nicht auf dieses Stück bezieht.
Aber vielleicht spezielle Hörspieltechniken.
Ja, dieses Zupfen hat mir jetzt daran erinnert, dieses Schnalzen. Weil aha. Und mir hat nichts wehgetan übrigens, bei allen Geräuschen. Also ich bin da offensichtlich ganz, ja.
Also du bist sozusagen prädestiniert dafür.
Für die erste Reihe.
Genau. Oder vor den Lautsprechern.
Ja, aber super, das ist jetzt die E-Gitarre, die praktisch. Ja.
Also ich fand das grandios von Clemens Gartenstetter, Studies for a Portrait for Electric Guitar.
Und die haben ja so diesen Hebel, diesen Metallhebel, wo man das Ganze ein bisschen verzerren kann, gell?
Bei der E-Gitarre, ja. Ist auch eine Spielart, genau. Und ich mag Studien sowieso total gerne. Also wenn ein Komponist Studien schreibt, finde ich das sowieso schön, immer grandios, weil das diesen Anspruch an Musik irgendwie überhöht oder eben auch untergräbt, wie auch immer. Und oft für mich so Studien, ja, mehr Freiheit im Erleben oder im Hörbarmachen impliziert.
Das
und
führt mich zum Gedanken, wie das ist, wenn jemand singt und man Studien, wenn man den ein bisschen drückt und zieht und
ja, genau.
Das ist dann verändert.
Und auch den Link fand ich auch sehr, ja, interessant, weil es die Partitur auch mit anzeigt, wie das notiert ist und welche Spieltechniken sozusagen der E-Gitarrist wirklich auch differenziert ausführt. Und das würde man jetzt einer, sage ich jetzt mal, E-Gitarre so im landläufigen Sinn nicht zutrauen, so eine differenzierte Spieltechnik oder Art. Wobei es sicherlich Spieltechniken gibt, die Rockmusiker sozusagen intuitiv oder im Effekt heraus oder eben auch übers Improvisierende, Praktizierende sowieso tun, weil das Instrument es anbietet, aber es eben nicht aufschreiben, nicht notieren.
Ja. Und, und das dann praktisch eine Improvisation, also ein Solo ausmacht, dass solche Elemente einfach drinnen sind.
Genau, und vielleicht auch so ein Personalstil sich dadurch entwickelt. Aber was jetzt diese Spezialisierung auf E-Gitarre in der zeitgenössischen Musik anbelangt, ist eben schon auch das ausnotierte Spiel beziehungsweise das Spielen nach differenzierter Notation. Und da ist Jaron Deutsch in jedem Fall einer der ganz großen Spezialisten.
Ja, in einer Minute und 15 Sekunden ist die Stunde um, Elisabeth.
Ja, wir sind gut dabei, lieber Lothar.
Du hast noch jede Menge Zeit, das Internet ist nach oben hin offen. Was müssen wir da jetzt noch anhängen, damit das Ganze einen runden Sinn ergibt?
Ja, also Sinn, also anschließend, das ist schwierig, weil die Liste, wie gesagt, wäre lang. Ich habe so ein bisschen versucht, über diese Auswahl den Bogen zu schließen, indem ich einerseits über naturobjektbehaftete Instrumente, neu entwickelte, wie die Quartertone-Flute, zu eher Volksmusik-traditionsverhafteten Instrumenten der Zither, diese Toy-Piano-Geschichten, die man eher so aus den amerikanischen oder gut bürgerlichen Häusern kennt, so wo Kinder dann in ihrem Spielzimmer solche Instrumente stehen haben, bis zu diesem Erfindungsreichtum von Stephen Frolics und die Bratsche und Tabea Zimmermann, so eben so eine Hochkultur verhaftete Musikerin hin, dann zu einem israelischstämmigen E-Gitarristen, der ein Instrument bedient, das man eher aus der Popular- und Rockmusik kennt. Und somit finde ich, habe ich ganz schön das umrundet.
Ein schönes Programm zusammengestellt. Das macht meinen Tag zu einem besseren Tag.
Ja, würde ich schon sagen.
Na schon. Ja, also das macht Hoffnung.
Ja, und vor allem, ich freue mich noch auf unsere verbleibenden 4 Episoden, dann sind wir ja bei 50 und dem Schlussmachen angelangt.
Dann machen wir TikTok, Elisabeth.
Und dann bin ich eigentlich immer noch so ein bisschen von dir ja angestupst worden, mal doch vielleicht ein Buch daraus zu machen aus unseren Episoden. Und diese Idee würde ich doch ganz gern nochmal auffangen, aber da können wir auch mal außerhalb einer Episode kurz darüber sprechen.
Ja, ich finde es nämlich interessant, du hast deine Skripten, die du mir zur Vorbereitung immer schickst, die haben ja ganz einen eigenen Stil. Und das ist schon einmal wirklich interessant. Also das ist allerdings noch ein Buch zum Durcharbeiten. Ich glaube, wenn man das zum Bestseller macht, dann würde man wahrscheinlich das in irgendeiner Weise ein bisschen moderieren, anleiten, Auszüge formulieren, irgendwie so richtig mit angreifen. Also ich finde beides gut und das zweite ist viel Arbeit.
Genau.
aber ich denke, die neue Musik in diese Zeit jetzt zu bringen, finde ich, ist eine schöne Aufgabe und hat wirklich viel. Also das ist schon eine
sehr
fesche.
Ja, und ich finde, was wir hier so auch, also ohne uns jetzt wirklich groß auf die Schultern klopfen zu wollen, aber ein bisschen tun wir es ja trotzdem, wenn wir uns selbst beschreiben und auch doch mit Lob ein bisschen bedenken, dass so in den letzten Jahren, also unsere erste Episode war, glaube ich, 2016, nee, oder 18, müsste ich jetzt nochmal nachschauen, wo Podcast Episoden podcasten, Podcasts hören, noch nicht so ganz in der Mitte der Gesellschaft angelangt, war du einer der ersten warst, die ich überhaupt gekannt habe, die dieses Format auch schon praktiziert haben. Und so im Laufe dieser wirklich Jahre sich die Podcast-Landschaft verändert
ja,
hat.
Wirklich war,
also
ja.
Wir ja tatsächlich mit unserer Horch XYZ-Reihe auch fast wie so eine kleine, ja, wie sagt man denn, retrospektivische Geschichte der Podcast mitdenken können einerseits und andererseits so ein kleines Handbuch an Vielfältigkeit in der zeitgenössischen Musik. Also auf vielerlei Ebene fände ich das reizvoll, das
ist gut zu sammeln
und gesammelt, als gesammeltes Angebot rauszubringen, wie auch immer. Mhm. Aber das wäre jetzt, falls das jemand hört und ein Fundraising für uns initiieren möchte oder einen Buchverleger kennt, der oder einen Verlag, ja, der sich für sowas interessieren könnte, dann sehr gerne uns kontaktieren.
Ja, ich finde, es muss ja auch, naja, es muss gar nichts, aber es ist, Bücher sind viel Arbeit. Und interessant auch heute noch. Also, und wenn man sich da findet in einem bestimmten Gebiet, könnte schon ganz gut sein, ja. Mhm. Ja, dann?
Ja, dann, lieber Lothar, herzlichen Dank für das.
Schauen wir das Gläschen zu.
Schöne Zuhören und Mitdenken und.
Ja, danke für die Auswahl. Der Instrumentalistinnen und Instrumentalisten. Du weißt aber eigentlich, warum man beim Ticket kaufen, beim Flugzeug das Geschlecht angeben muss? Mr., Mrs.?
Gute Frage.
Was ist immer, wer, wofür, was, wo, immer Schuhgröße könnten sie abfragen.
Ja, das ist Knielänge. Interessant.
Knielänge. Aber was ja, ist mit warum?
Ja. Ist jetzt eigentlich relativ unwichtig.
Unerheblich ja, ist es drei auch. Sachen. Mr., Mrs., Vorname, Zuname.
Vielleicht das Abgleichen mit dem Reisepass.
Und warum steht
oder
da
mit
drinnen?
Der Identität. Ja, Gewohnheit vielleicht. Es war mal wichtig, sich mit Herr und Frau anzusprechen. Also quasi eine Art von Höflichkeitsformel auch.
Aha, dass man die Höflichkeit passend
also
wählt.
Die Höflichkeit passend wählt. Also ich bin schon noch so ein bisschen auch so, ja, erzogen worden, dass man mit Frau so und so, Herr so und so jemanden anspricht.
Mhm.
Ja, genau.
Okay, auch ja, mit, Höflichkeit, ja, das ist
ja,
interessant.
Genau.
Ich meine, mir fällt noch ein, vielleicht Versicherungsfragen, wenn Frauen länger leben, dann kostet die Lebensversicherung mehr, die Fluggesellschaft abschließen muss, falls das schief geht, der Flug. Könnte man okay. Da vorstellen.
Aha,
ist
ja,
teurer,
ja.
Eine Frau zu transportieren.
Okay.
Ja, muss so sein, oder? Wenn, also.
Ja, vielleicht transportiert man auch sozusagen mit einer Frau dann noch ein zusätzliches Leben auch noch mit, weiß man auch nicht. Ne?
Könnte auch sein.
Wäre es ja eine Frau plus.
Ja.
Noch teurer sozusagen.
Ja, aber, ja, nein, es ist eh nicht. Also ich glaube, das müssen wir mal, dieser Frage müssen wir wirklich dann genauer nachgeben gehen, weil was weiß man.
Ja, wobei ich gerade noch ein Buch, das war auch so ein netter Buchtipp und ein schöner Buchtipp, Ursula Le Guin, Die linke Hand der Dunkelheit, ein Buch, ein Science Fiction aus den 70er Jahren, wo die Menschen, die auf Winter leben, androgyne Menschenwesen sind und da wäre es unter anderem durchaus möglich, dass eben dann auch ein nach außen männlich konnotierter Mensch auch schwanger ist und ein Kind gerade austrägt. Also das würde jetzt bei der Fluggesellschaft dann sozusagen dazu führen, dass man eigentlich wirklich nichts ankreuzen müsste.
Sondern nur trägt ein Kind.
Weil sich das Geschlecht wandeln kann. genau.
Ja, eh. Also ich denke mir einfach, es ist eigentlich, ist es fast schon eine Indiskretion, also so Details. Ich meine dann...
Weil, lieber Lothar, okay. Wir kommen da jetzt eine völlig andere Nummer rein.
Ja, das, gut, dann werden wir einfach uns verabschieden, bevor es außermusikalisch wird, und ich bedanke mich und ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Tschüss.
Oh, tschüss, tut mir leid für dieses Abwürgen des doch auch interessanten Gesprächsthemas. Bis zum nächsten Mal.